SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend. Mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Juli und August. Seit nunmehr 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem gesamten deutschsprachigen Raum jeden Monat 10 Bücher auf die SWR Bestenliste. Und meine Gäste aus der Jury sind heute Abend Beate Tröger, Literaturkritikerin unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gregor Dotzauer, langjähriger Literaturredakteur beim Berliner Tagesspiegel und Christoph Schröder, unter anderem Literaturkritiker für die Wochenzeitung Die Zeit. Kruna Savic und Henna Mohmann vom Mainzer Staatstheater werden heute Ausschnitte aus den 4 Büchern lesen, die wir Ihnen vorstellen. Herzlich willkommen. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 6 der SWR-Bestenliste und ist ein Lyrikband. Und ich sah mein Gesicht. Mit diesem Satz sind die neuen Gedichte von Petra Hruschka überschrieben. Martina Lisa hat sie für die Edition Azur im Verlag Volland und Quist aus dem Tschechischen ins Deutsche übertragen. Am 8. September 1522 vollendete das letzte verbliebene Schiff der Magellanischen Expedition die erste Umrundung der Welt. Der Ordensritter und Schriftsteller Antonio Pigafetta hat darüber einen Reisebericht verfasst, von dem sich 500 Jahre später Petra Hruschka inspirieren ließ. Beate Tröger, was hat der Dichter aus diesem Stoff gemacht?
Ich fange mal ein bisschen anders an. Das ist der zweite Gedichtband von Petra Hruschka und im ersten heißt es: Das unergründliche Streben der Menschen ist von düsterer Schönheit, wie sich in ihnen immer zu etwas regt, wie sie sich immer für etwas, nach etwas oder jemanden strecken, bücken, wieder aufrichten, wie sie dabei atmen, fluchen und vor Zartgefühl zittern. Warum habe ich das Zitat rausgesucht? Es geht um das unergründliche Streben des Menschen am Beispiel von Antonio Pigafetta. Und dieser Schiffspassage im 16. Jahrhundert, die wir aus der Sicht dieses Chronisten miterleben, aber eben in Gedichtform und zwar in sehr, ich sag mal, unverschnörkelten, sehr verstörenden, knappen, kurzen Gedichten. Je länger diese Expedition im Gedichtband voranschreitet, umso fremder wird einem, was da gezeigt wird. Also es passiert eben gerade nicht das, was man sich von einer Schiffsexpedition erwarten würde, dass man entdeckt und einordnet und versteht, sondern es passiert eigentlich das Gegenteil, man wird immer stärker befremdet.
Wir hören jetzt nun 2 Gedichte aus dem Band von Petra Hruschka, um einen Eindruck von dem Buch zu bekommen, und es liest Henna Mohmann.
Ein fest verankerter Mastfuß, der stille Dienst, der Strebe unter Deck. Am Ende des Taus der mächtige Knoten, ein Buchstabe im Alphabet der Seefahrt. Grobe Naht am verschlissenen Segel, mit Flecken von Inseln, auf denen alles ganz anders ist, die unauffindbar sind. Eine Rippe aus der Flanke. Seit dem 8. Kapitel der Heiligen Schrift stammen alle vom Schiff. Und der heutige Morgen strahlt so hell, als sollte das Leben zu schaffen sein. Tage ohne Anfang und Ende. Sie fallen formlos ineinander. Wir sparen an Wasser, Bewegungen und Worten. Am meisten zehren die Streitereien um den Kurs. Unsere Schiffe sind überladen mit feinen Pfefferkörnern, Kanonenkugeln, die bei Stürmen allein im Unterdeck losziehen, Seide für Frauenkleider, längst getränkt mit Männerfantasien, Flaschen mit Brandy, leuchtend vor Hitze. Aus dem gerissenen Briefsack rieselt weiße Stille. Nachmittags gehen wir an Land, betreten eine seltsame Insel. Alles berührt uns. Wir wissen nicht, wohin und wollen es nicht wissen. Nichts gehorcht uns, zieht ohne Sinn und Zusammenhang an uns vorbei. Zum ersten Mal spüre ich, dass man die Welt nicht entdecken kann.
Henna Mohmann las aus Petra Hruschkas Gedichtband und ich sah mein Gesicht in der deutschen Fassung von Martina Liese, erschienen bei Azur, Platz 6 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Applaus Christoph Schröder, wenn man sich über den Autor informiert, dann lernt man, dass Peter Hruschka ein Literaturhistoriker ist und man merkt relativ schnell auch, dass hier ein Schriftsteller am Werk ist, der mit historischen Stoffen umzugehen vermag. Auf welche Weise führt nun diese poetische Schiffsreise in die Diskursgewässer der Gegenwart?
Ja, ich habe den Eindruck, das entscheidende Motiv in diesem ganzen Band, das sich durchzieht auf mehreren Ebenen, ist der Spiegel. Also der Meeresspiegel und auch der Titel des Buches natürlich, Ich sah mein Gesicht, deutet ja auch auf diesen Spiegel. Und es gibt ganz am Anfang das erste Gedicht, wo er sich selbst, also das erzählende Ich, das lyrische Ich, wie man früher sagt, das sagt man immer noch so, sich in ganz vielen Spiegeln zersplittert sieht. Und ich glaube, darum geht es, nämlich dass diese Perspektive dieses Erzählers eben nicht die klassische, kann man sagen, kolonialistische ist, mit der diese Expedition ja aufgebrochen ist, logischerweise im frühen 16. Jahrhundert, sondern dass es die Perspektive ist, die immer auch einen Blick zurückwirft auf das Ich, das erzählt. Also es gibt dann auch, finde ich, sehr lustige Gedichte teilweise. Vielleicht kommen wir da auch noch zu sprechen. Aber ich glaube tatsächlich, das Entscheidende, was gegenwärtig ist, dass diese Perspektive immer wieder zurückblickt auf das Selbst und deswegen immer so ambivalent ist im Hinblick darauf, was sehe ich, aber auch immer die Frage stellt, wie werde ich gesehen?
Wird er denn konkret?
Ich denke, man hat es gerade schon bei der Lesung gehört in Versen wie zum ersten Mal spüre ich, dass man die Welt nicht entdecken kann. Also das ist, glaube ich, genau die Dialektik der Aufklärung in Verse gefasst, dass mit dem Aufbrechen, mit dem etwas Erfassen auch immer wieder ein Umschlag ins Wilde, ins Fremde, ins Irritierende, ins gespiegelte Ich hinein stattfindet und dass das Ich irgendwie unergründlich ist, ist eine Erfahrung, die wir, glaube ich, alle kennen.
Dieses Buch, auf das sich der Lyrikband bezieht, steht nicht auf der SWR-Bestenliste. Ich habe es aber trotzdem mal mitgebracht. Antonio Pigafetti an Bord mit Magellan. Es gibt eine deutsche Übersetzung von Christian Josmann und es ist durchaus interessant, da mal reinzuschauen, weil es lange Listen von indigenen Begriffen gibt und die finden auch Eingang hier in den Lyrikband. Und insofern weiß ich gar nicht, ob ich Ihnen da so zustimmen kann, dass man gar nicht so viel entdecken kann. Gregor Dotzauer, wie haben Sie das gelesen? Ich habe schon auch den Eindruck gehabt, dass man als Leser eine ganze Welt entdecken kann und vor allem auf sprachlicher Ebene.
Man kann sie auf jeden Fall entdecken. Ob man sie versteht, ist eine andere Frage. Das ist, glaube ich, etwas, was sich der Band permanent fragt. Ich möchte auch noch mal ein Stück zurückgehen zum letzten Band. Der Mann lebt heute in Brno, in Mähren, der großen Stadt, also nicht in Prag. Und er kommt aus Ostrava, einer alten Kohlebergbaustadt, wo nichts mehr abgebaut wird, die völlig heruntergekommen ist. Und da hat er sozusagen vor der Haustür versucht, das Fremde zu entdecken in diesem letzten Band. Und jetzt geht er ganz weit ans Ende der Welt mit Pigafetta, um etwas zu finden. Für mich ist das Ganze ein großer Traktat über das Eigene und das Fremde und wie sich das jeweils übersetzen lässt. Und deswegen gibt es diese Wörtersammlungen, die sich von alleine nicht erschließen. Es gibt ein ganzes Gedicht, das nur aus diesem einen Wort besteht, heißt es Tikkun, wenn ich mich richtig entsinne, wo man auch nicht weiß, was bedeutet das eigentlich. Und es müssen Dolmetscher auftreten, um überhaupt eine Verbindung herzustellen zwischen denen, die reisen und die, auf die sie treffen und das oft in durchaus kriegerischen Situationen.
Ich glaube aber, das ist auch schon, was Christoph Schröder gerade gesagt hat, diese Frage, wie Kolonialismus in dem Band verhandelt wird, nochmal eine separate Schiene ist oder eine separate Ebene. Und es heißt in dem Schlussgedicht, das, glaube ich, nochmal eine spezielle Stellung in dem Band hat.
Weil es ein Perspektivwechsel ist.
Ja.
Der Dichter bzw. das lyrische Ich spricht direkt gewissermaßen Pigafetta an.
Und da heißt es, dass die Erde keine Ränder hat und somit keine Ruhe hat. Wir waren schon so lange unterwegs, dass alles einander zu ähneln begann. Seitdem geriet die Bedeutung der Worte Vorwärts und Rückkehr ins Wanken. Also in dem Moment, wo ich die Rundheit der Welt expeditorisch bewiesen habe, in dem Moment müsste ich ja eigentlich an ein Ziel kommen. Aber genau das ist das, was in dem Band nicht passiert. Die Bedeutung der Wörter gerät ins Schwanken. Diese Vorstellung, man könnte etwas entdecken, und jetzt zitiere ich nochmal, zum ersten Mal spüre ich, dass man die Welt nicht entdecken kann, ist, glaube ich, wirklich in Bezug auch auf die Sprache zu verstehen. Die Sprache ist nicht zu erschöpfen. Die lyrische Sprache ist Material mit dem ich sozusagen immer wieder die Welt umrunden und umsegeln und umschiffen kann und trotzdem niemals fertig bin in dem Sinn, dass ich sage, es ist jetzt nicht mehr nötig. Also ich würde das durchaus, die Art, wie das Koloniale verhandelt wird, auch poetologisch sehen und sagen, wir können die Dinge nicht endgültig in Sprache fassen, wir können die Welt nicht endgültig entschlüsseln.
Vielleicht hat das auch etwas zu tun mit einem zentralen Thema, das jedenfalls immer wieder mal angespielt wird, Herr Schröder. Die historische Reise von Magellan verfolgte ja unter anderem auch missionarische Ziele, das kann man nachlesen. Man ist an manchen Stellen auch echt geschockt, wenn man gewissermaßen die Vorlage kennt. Die Naturvölker auf den fernen Inseln sollten jedenfalls Christenmenschen werden und zur Not mit Gewalt. Welche Bedeutung hat denn jetzt nun der Glaube, der immer wieder auch anzitiert wird in den Gedichten bei Petra Hruška?
Also so wie ich das verstanden habe, hängt das alles sehr eng mit dem zusammen, was auch Gregor Dotzauer und Beate Tröger gerade gesagt haben. Es geht ja immer darum, jemand anderem die Definition und die Grundsätze der eigenen Welt aufzuzwängen, sozusagen. Wenn man etwas neu entdeckt und noch nicht kennt, gibt man ihm vielleicht erstmal einen Namen und dann wird hier dann aber festgestellt, beispielsweise anhand dieser Listen, dass diese Dinge ja alle schon Namen haben, halt nur nicht die, die die Forscher und die Seereisenden schon kennen. Und es gibt hier auch am Ende in dieser direkten Ansprache an Pigafetta durch den Erzähler, durch das lyrische Ich, auch da eine Passage, die genau in diese religiöse Richtung geht, wo gesagt wird, sie wollen euch für sich gewinnen, so wie ihr sie für euch. Also auch da kommt das zurück. Maria, wiederholen Sie beeindruckend, die meiste Zeit kostet das Beschenken, die wenigste das Töten. Und ich finde, auch in diesen Zeilen ist genau dieser Double Bind sozusagen wieder erklärt, dahingehend, dass ja, dieses Gewaltvolle, auch das Missionarischen da drin steckt, dass es aber immer ein Gegenüber gibt, der eigentlich das, was man ihm geben will, schon hat, nur anders.
Und das ist, glaube ich, das Wichtige oder Interessante, dass dieser Band, in dem wir Kolonialismuskritik ja durchaus auch betreibt, eben das nicht aus so eine ideologische oder so eine dogmatische Ebene macht, sondern dass er ein humanes Grundprinzip in Sprache übersetzt, nämlich zu erkennen und erkannt werden zu wollen. Das ist ja erstmal kein bösartiger oder problematischer Anspruch. Die Frage ist nur, wie man diese Sehnsucht realisiert.
Ich glaube, es geht auch gar nicht unbedingt um das Missionieren allein, sondern überhaupt um zu merken und darüber zu erschrecken, dass andere mit anderen Regeln zu tun haben. Sprache ist das Offensichtlichste und das Einfache, aber es geht um Handelsregeln, es geht um den Umgang der Geschlechterregeln und zu merken, da gibt es ja andere, die es anders machen als wir bisher. Von beiden Seiten aus übrigens. Man hat immer geglaubt, man ist allein auf der Welt. Das ist die große Entdeckung, die hier gemacht wird.
Deswegen, wenn ich da nur kurz anschließen darf, weil ich gesagt habe, es gibt auch lustige Gedichte. Also ich habe es durchaus als lustig empfunden, als sie auf eine kleine Insel kommen und dann Handel treiben wollen. Und die indigene Bevölkerung ist auch durchaus bereit dazu, aber nur nackt. Alle müssen sich ausziehen und dann gucken sie ihren Kapitän an und der nickt und dann ziehen sich alle aus und tauschen eben ihre Sachen nackt aus und dann steht dann nur so ein kurzer Satz, der Handel ging auch sehr schnell und so. Also ich habe schon den Eindruck, dass das nicht unfreiwillig komisch ist, sondern dass das auch komisch gemeint ist und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, auch anschließend an das, Frau Tröger, was Sie gesagt haben, dass hier eben nicht mit einer Verbissenheit so diese kolonialen Strukturen aufgearbeitet und vor allen Dingen auch immer mit solchen Schlagwörtern benannt werden. Dafür ist es halt ja auch Lyrik, sondern dass sie in solchen Szenen auch aufgelöst sind.
Auch wenn Sie vermutlich wie ich kein Tschechisch können, möchte ich trotzdem eine Frage stellen bezüglich der Übersetzung. Wie würden Sie die einordnen?
Das ist ja immer die Frage, ist eine Übersetzung dann gelungen, wenn man das Übersetzerische nicht mehr merkt? Das ist die Standardhaltung. Oder ist es dann gelungen, wenn man die Spuren des Übersetzens noch merkt? Obwohl ich an der tschechischen Grenze groß geworden bin, muss ich gestehen, ich bin des Tschechischen, das wirklich eine wahnsinnig schwierige Sprache ist, so wenig mächtig, dass ich mir an der Stelle ausnahmsweise mal überhaupt kein Urteil erlauben will. Ich will aber noch mal sagen, dass man diesen Gedichtband wirklich extrem gerne und extrem angeregt und anregend lesen kann.
und ich sah mein Gesicht. So heißt der Gedichtband von Petra Huschka, den Martina Lieser ins Deutsche übertragen hat und der auf Platz 6 der SWR-Bestenliste im Juli und August steht. Vielen Dank.